Hallo und herzlich willkommen beim Online-Summit Selbstwirksamkeit von innen heraus führen. Und zu diesem Thema habe ich mir den lieben Robin an die Seite geholt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Es ist unser erstes Mal, dass wir miteinander sprechen. Ich freue mich schon ganz arg drauf, was dabei herauskommt. Herzlich willkommen dir.
Danke dir, danke für die Einladung.
Super gern, ja. Und für diejenigen, die uns hier nicht kennen, möchte ich auch ein paar Worte über uns verlieren. Wir sind Steffi und Björn. Wir gehen seit über 16 Jahren gemeinsam durch dieses Leben, begleiten zwei gemeinsame Söhne, haben vor knapp 2 Jahren die Plattform Mutter Erde ja ins Leben gerufen und sind seitdem ja auf der Suche nach den Themen, die uns bewegen und die eben auch alle anderen Menschen bewegen, und machen immer so gerne den Raum der Möglichkeiten auf, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich eben ihre persönliche Möglichkeit aus allem zusammenzusuchen und dann eben ihren Weg zu gehen. Und wann immer das jemand nicht fühlt, bin ich auch gerne dabei, da die Klarheit mit reinzubringen. Und der Björn ist dann auch für diejenigen da, die schon ganz klar sind und dann eben auch den Weg gehen wollen in ein selbstbestimmtes Online-Business und auch in die Sichtbarkeit durch Online-Kongresse. Ja, und der Robin, der sagt über sich selber, er ist Botschafter einer neuen Erde, Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Spiritualität, ein Freigeist, der große Zusammenhänge sichtbar machen möchte. Und dein Lebensweg geht ja auch über die Wissenschaft tatsächlich, ne? Also du bist ja studierter Psychologe, wenn ich das richtig im Blick habe. Hast immer auch ein Augenmerk gehabt auf Philosophie, Soziologie, Naturwissenschaften, Physik, also alles, was da so in den Naturwissenschaften herumgeistert, vereinigst du eben auch mit der Spiritualität und gesellschaftlicher Entwicklung. Und deswegen bin ich da ganz, ganz begeistert, dass du hier bist und vielleicht auch ein bisschen was zunächst einmal über deine Geschichte erzählst, wie das überhaupt so gekommen ist, dass du ja jetzt kein niedergelassener Psychologe bist mit einem sicheren Krankenkasseneinkommen, sondern doch mehr die spirituellen Aspekte dich da mehr interessieren und das eben mit den Menschen zu verbinden.
Ja, mir war einfach das, was mir gezeigt und beigebracht wurde in Schule und Studium, immer zu wenig. Ich hatte immer das Gefühl, da fehlt doch die Hälfte. Wir haben doch das Wesentliche irgendwie amputiert. Das Herz, das Gefühl, die innerseelische Dimension, das, was uns im Mensch Sein ausmacht. Und da bin ich einfach auf Forschungsreise gegangen und habe geschaut, okay, was ist eigentlich das Wesentliche, was uns als Mensch miteinander verbindet? Was gibt es in unterschiedlichen Kulturkreisen, was schon seit Jahrtausenden gelehrt wird, was auch die innerpsychische Dimension angeht? Und da wurde ich dann fündig in Bereichen, die überhaupt nichts mehr mit Wissenschaft zu tun haben, sondern wirklich sehr weit darüber hinausgehen. Habe mich kundig gemacht in dem, was es in den östlichen Traditionen gibt, in der yogischen Tradition, in der buddhistischen Tradition, und habe so ein bisschen alles, was funktioniert, was wirkt, was transformiert, so zusammengebastelt. Und mit dem gehe ich dann einfach raus, um den Menschen einen Leitfaden zu schenken, wie sie in ein höheres Bewusstsein kommen, wie sie ihren Energiekörper entfalten können und einfach. Ja, das Potenzial auf diese Welt bringen.
Wie war denn so dein eigener Weg? Warst du auch immer schon im höheren Bewusstsein und auch immer schon in deiner Wirksamkeit, oder gab es auch Sequenzen in deinem Leben, wo das nicht so war?
Ganz am Anfang meines Lebens war es so, dass ich sehr in anderen Welten beheimatet gewesen bin. Ich hatte eher Schwierigkeiten, in diese Welt reinzufinden. Also ich habe zum Beispiel ganz lange Zeit nicht lernen können, wie andere lernen, weil mein Bewusstsein noch gar nicht auf dieser materiellen Ebene ausgerichtet war. Ich war mit meinem Bewusstsein ganz woanders. Ich konnte Sachen nicht lesen, weil meine Augen das nicht wahrgenommen haben, weil mein Bewusstsein gar nichts mit dieser physischen Formebene anfangen konnte. Das heißt, ich habe längere Zeit gebraucht, um mir das anzueignen, was andere in dem gleichen Alter schon konnten, weil ich einfach so transzendental orientiert gewesen bin. Als ich dann aber schubweise wirklich hier reingekommen bin, als meine Seele mehr in diesen Körper reingekommen ist, ist es dann ziemlich explodiert mit den ja, Dingen, wie ich au Sachen aufnehmen konnte, wie ich mir Sachen merken konnte, wie ich Sachen lernen konnte. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich mich wirklich dann auf diese Ebene ausgerichtet habe Und mit der Zeit, das ging dann mit der Einschulung los, fand dann auch ein Stückweise ein Vergessen statt. Also ich würde sagen, in den ersten Jahren, ersten 2, 3 Schuljahren ging das noch so, aber bestimmt so ab dritte, vierte Klasse, da fing das dann an, dass ich mich angepasst habe an das, was einfach erwartet wurde, was die Lehrer gesagt haben. Und mit der Anpassung habe ich mich vergessen, habe ich mich verloren. So passiert es immer mit dem Anpassungsprogramm. Und dann würde ich sagen, dass ich so mit 19, 18, 19 meine ersten Erlebnisse hatte, die mich wieder an mich erinnert haben, wo ich mitbekommen habe, hey, ich bin jemand ganz anderes, als ich bisher gedacht habe zu sein. Und die Welt ist anders, als es uns erzählt wird. Und da habe ich wieder Wahrnehmung geschenkt bekommen von geistigen Dimensionen, von feinstofflichen Wesen. Und damit hat sich dann mein Weltbild ziemlich aufgelöst.
Und war das auch eine Zeit, in der du schon auch gelitten hast in der Zeit der Anpassung, oder hast du das ganz gut weggesteckt?
Es gab also die Übergangsphasen waren schwer. Die Phase, wo ich aus den höheren Ebenen reingefallen bin, wo ich gemerkt habe, hier geht was verloren und irgendwie, ne, ich weiß nicht mehr ganz, wohin mit mir, Orientierungslosigkeit. Als ich dann in der Vergessenheit selber war und es nicht mitbekommen habe, dass ich vergessen habe, war es in Ordnung. Also die unbewusste Unbewusstheit, wo man nicht mal mitbekommt, dass man unbewusst ist. Aber als es dann in die Richtung ging, dass ich mitbekommen habe, ah, ich habe mich vergessen, ich habe das Wesentliche aus den Augen verloren, ne, auf dem Rückweg dann wieder, das war auch eine schwere Phase. Das war dann auch mit Schmerz verbunden, mitbekommen zu haben, dass man sich und seine Wahrheit übergangen hat, um, ja, Anpassungsprogramme im Außen zu erfüllen, um das zu machen, was die Lehrer sagen, Impulskontrolle gelernt, still zu sein, still da zu sitzen, obwohl man eigentlich gerne rausgehen würde, toben wollen würde. So, und dieses Anpassen, Impulskontrolle, was man ja in der Schule wirklich bis zum Exzess reingepaukt bekommt, das wieder aufzulösen und wieder natürlich zu werden. Das war ein Schritt.
Welche Rolle hat dabei denn auch dein Umfeld gespielt?
War eine große Rolle, die natürlich, ich meine, ich bin, wenn wir es jetzt ein bisschen sehr biografisch halten wollen, ich bin in Berlin groß geworden und in einer Gegend, wo einfach, das war wild dort. Wir hatten bestimmt 50, 60% Ausländeranteil. Da wurde sehr früh mit Drogen und mit allen möglichen Sachen, womit man eigentlich ein Kind nicht in Berührung kommen lassen möchte. Das war auf dem Schulhof, das war da Thema. Und ich hatte das Gefühl, also ich bin ein sehr sensibles Wesen schon immer gewesen. Und was da einfach zur Tagesordnung gehört hat, ist hart zu sein, eine harte Schale zu haben. Und da, ich musste richtig üben und trainieren, mir eine harte Schale anzueignen, weil das einfach im Miteinander eine Härte gewesen ist, wo ich gar nicht anders, also wenn ich da mit dabei sein wollte. Und ich wollte eine Zeit lang Teil dessen sein, Teil des Freundeskreises, Teil der Mitschüler in der Schule, und da musste ich lernen, irgendwie hart zu werden. Und dann habe ich mit Krafttraining begonnen. Das heißt, ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich habe mir richtig was aufgebaut, um eine harte Schale nach außen zu suggerieren, obwohl ich innerlich genauso durchlässig war wie jetzt auch. Also es hat nicht wirklich funktioniert, aber ich habe ja, ich habe mich übergangen. Und habe was gelebt, was überhaupt nicht meine Natur ist, um dazu zu gehören bei einem Freundeskreis und bei bestimmten Menschen, wo ich erst später gemerkt habe, nein, da möchte ich gar nicht Teil davon sein. Aber damals hat man nichts anderes gekannt, ne? Man hatte einfach nur die Peer Group, die Freundesgruppe, die man eben in der Schule hatte. Und das war jetzt im Nachhinein betrachtet, war das nicht so die beste Referenzgruppe.
Ja. Und du hast ja gesagt, du hast dich da hauptsächlich mit einer Reise und den fernöstlichen Kulturwesen daraus buxiert, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja.
Hattest du das Gefühl, ist es hier nicht möglich in dem Umfeld oder?
Es war der Ausbruchsdrang. Ich wollte in die Ferne, ich wollte das Ferne, das Weite, das Transzendente erfahren und kosten. Und das funktioniert nicht im Dorf nebenan. Na, da muss man erstmal in die Ferne reisen, um zu erkennen, natürlich ist es überall möglich. Auch die christliche Mystik hat einen Einweihungspfad, so wie es auch in den yogischen Traditionen Einweihungspfade gibt. Aber in unserer Kultur ist es doch versteckter. Es ist doch verborgener, es ist schwieriger zu finden, gerade wenn man hier groß geworden ist. Und es ist leichter, die Zugänge zu finden in einem, ja, ich bin am Anfang in den Buddhismus rein, da fiel es mir ziemlich leicht anzudocken, eben weil ich da auch von einem wissenschaftlichen Hintergrund herkam und ich das Gefühl hatte, dass der Buddhismus und der Buddha den Weg auf sehr klare, rationale Art und Weise auch beschreibt. Es war logisch, okay, vier Schritte, ne? The root of suffering, the end of suffering und was wir tun müssen, um aus dem Leiden rauszukommen. Also die Art der Beschreibung war sehr gut verträglich mit dem logisch-kausalen Weltbild, was ich hatte. Und deswegen war der Buddhismus der erste Anstoßpunkt oder der erste Punkt, wo ich dann angedockt habe. Und ich habe bis heute das Gefühl, dass gerade für den Westen und für Menschen, die sehr logisch orientiert sind, die auch eher wissenschaftlich orientiert sind, dass der Buddhismus eine ganz feine, ja, also eine Gratwanderung zwischen diesem und dem anderen Weltbild vermitteln kann. Dass es Menschen leichter fällt, mit Buddhismus zum Beispiel in Kontakt zu kommen, als mit hochtrabender christlicher Mystik. Da ist zu viel Mystiksaft drin. Wenn du im Wissenschaftlichen konditioniert bist, kannst du damit nichts anfangen. Ja.
Und du hättest ja jetzt auch quasi da bleiben können, ne? Also es klingt ja so, als hättest du da ganz gut getan, als wärst du da wieder an deine Wurzeln zurückgekommen oder zumindest hast du begonnen, sie wieder freizulegen. Was hat dich zurück hier in die westliche Welt geholt?
Das, was ich dort erfahren habe, war auch nicht einfach, war sogar sehr herausfordernd. Ich war über mehrere Monate in einem Trainingskloster für westliche Mönche, buddhistisch-westliche Mönche. Und das war Militär fast. Also man könnte wirklich fast sagen, es war ein buddhistisches Militär. Morgens früh aufstehen, ganz klare Routinen, ganz klare Abfolgen. Das heißt, es war total strukturiert, was du wann wie zu machen hast, wie oft du dich zu übergeben, wollte ich schon sagen, wie oft du dich zu verneigen hast, wie oft du bestimmte Mantren rezitieren musst und so. Das heißt, es war wirklich ein sehr, 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 sehr strukturiertes Leben dort, was ich kennengelernt habe, sehr diszipliniert. Und mir war das dann zu viel Vorgaben. Mir war das zu viel, so musst du es machen und so darfst du es nicht machen. Und ich bin ein Freigeist. Ich liebe die Freiheit. Ich liebe auch das Autodidaktische, das Selbst herausfinden, das Selbst erfahren und testen und fühlen. Wie fühlt sich's an, wenn ich die Hände zu diesem Mudra halte oder zu einem anderen Mudra? Weißt du, also ich liebe es zu experimentieren. Und das hat mich dann weitergeführt, hat mich zurück auch nach Deutschland geführt, hat mich schauen lassen, was gibt es noch für Wege. Und da, ja, habe ich dann einfach in unterschiedlichen Kulturen und Traditionen weitergeforscht.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, boah, das ist jetzt wirklich meine Berufung, das gehe ich jetzt und mach das mit anderen Menschen, helf denen?
Ja, kann ich mich daran erinnern. Es gab mehrere solche Momente, die mir immer noch einen tieferen Aspekt aufgezeigt haben, wofür ich hier bin. und wofür wir hier alle hier sind. Also natürlich gibt es einen Bereich der individuellen Bestimmung, aber ich würde auch sagen, dass wir als Menschheit eine Bestimmung haben. Als Menschheit mit der Erde gemeinsam. Und da wurden mir Dinge gezeigt, die mir einfach sehr tief offenbart, geöffnet haben, ja, wofür wir uns als Seele auf diesem Planeten verabredet haben.
Was ist das deines Erachtens nach oder deinen Erkenntnissen nach?
Es geht um die Rückverbindung des kollektivplanetaren Bewusstseins mit dem kosmischen Bewusstsein. Das heißt, die Menschen sind die Brücke zwischen der Erde und den höheren Dimensionen. Und der Seelenzugang, den jeder einzelne Mensch hat, wenn der geöffnet ist, dann strömt die Energie und das Wissen, die Information von den höheren Ebenen auf diese Erde. Und ich sehe das menschliche Bewusstseinskollektiv wie eine Art Feld, ein Energiefeld, ein morphogenetisches Feld. Und dieses Feld ist abgetrennt vom Rest des Kosmos noch. Aber je mehr wir uns öffnen und je mehr wir die höheren Informationen auch in unser Feld reinbringen, desto mehr bestellen wir das Kollektivfeld. Das ist wie das Aussehen eines Samens für ein höheres Bewusstsein. Und das meine ich, dass das ist, wofür wir hier sind, diese Samen zu säen, dass wir erkennen, wir sind kosmische Wesen, gerade in der Verkleidung eines physischen Körpers, aber in Wirklichkeit viel mehr als das.
Jetzt könnte man ja daraus ableiten, okay, also so ähnlich wie Buddha das eben auch gemacht hat, dann wende ich mich jetzt nur dem Geistigen zu. Wenn das Körperliche ja sowieso vergänglich ist, was würdest du dazu sagen?
Ja, das Körperliche ist das, worüber das Geistige transportiert wird in dieser Welt. Wenn der Körper nicht in dem Schwingungszustand ist, ja, wie möchte ich dann die höheren Seelenebenen auf diese Welt bringen? Wie möchte ich das dann manifestieren, damit es auch wirksam wird auf 3D? Weil was nützt es, höhere Erkenntnisse zu haben, wenn ich nicht die Worte habe, sie zu vermitteln oder den Energiezustand im Körper, um das transportieren zu können? Also es gehört nach meinem Gefühl zusammen. Und ich kann nachvollziehen, weshalb bestimmte Wesen sich dafür entscheiden, reinweg den transzendenten Weg zu gehen und nur noch nach innen zu arbeiten, in die geistigen Ebenen, in die höheren Ebenen. Aber wenn es darum geht, alle mitzunehmen, Menschen zu inspirieren, das in der Welt zu verbreiten, dann braucht es zur transzendenten Ausrichtung auch die immanente Ausrichtung, wo es dann um Manifestation geht.
Ich nehme ja mal an, diejenigen, die uns jetzt hier lauschen, dass die eine gewisse Form von vielleicht Ohnmacht auch spüren ihrem Leben gegenüber oder sich festgefahren fühlen in gewissen Mustern, in gewissen Strukturen. Was würdest du denen an die Hand geben, die sich jetzt hier schon so ein bisschen gerufen fühlen, aber so überhaupt keine Ahnung haben, wie sie das in ihren Alltag transportieren sollen?
Das, was uns blockiert, sind wir selbst, sind unsere Ideen über uns selbst. Und wenn wir frei werden könnten von unseren Selbstkonzepten, von unseren Selbstvorstellungen, wer wir sind oder zumindest wer wir glauben zu sein oder was wir glauben nicht zu können oder was wir glauben nicht zu sein, wenn wir aufräumen könnten mit diesen Ideen, dann hätten wir freie Fahrt voraus. Das heißt, alle Blockaden, alles, was hindert, irgendwas umzusetzen, alles, was schwierig scheint und was von außen zu kommen scheint, liegt eigentlich in uns. Und wenn wir diese Erde, die Welt konsequent als Spiegel unserer selbst betrachten und in uns aufräumen mit unseren Ideen, mit unseren Glaubenssätzen, Vorstellungen, dann können wir auch im Außen so aufräumen, dass wir ganz konsequent das Leben können, was wir in uns spüren. Leben ist ein Übersetzungsakt. Es ist die Fähigkeit, sich seine Seele in den physischen Körper zu übersetzen. Und das, was diesen Übersetzungsakt behindert, ist der Mind mit seinen begrenzten Vorstellungen.
Und wie kann man die dann jetzt konkret weiten, die Glaubenssätze aufbrechen.
Im Indischen gibt es den Ansatz des Neti-Neti, der so viel heißt wie das bin ich nicht, das bin ich nicht und das bin ich auch nicht. Das heißt, wenn wir durch unsere Gedanken durchgehen und erkennen, wir sind nicht das, was wir über uns selbst denken, und tiefer gehen auf die Gefühlsebene und erkennen, auch die Gefühle sind wir nicht. Auch das ist etwas, was ich fühlen kann, aber ich bin der, der die Gefühle wahrnimmt. Und wenn wir so in die feineren Ebenen reingehen, auch die Energieebene, die Empfindungsebene mitzubekommen, ich empfinde zwar etwas, aber ich bin nicht meine Empfindung. Das ist die Wurzel der Unbewusstheit, die unbewusste Identifikation mit dem, was wir fühlen. Das heißt, der Körper erlebt etwas und wir setzen uns mit dem gleich, was der Körper erlebt. Der Körper empfindet etwas und dann glauben wir, wir empfinden das oder wir sind das, was, ne, was das empfindet. Und dadurch findet eine, ja, es findet statt, dass wir uns selber verlieren und dass wir eine falsche Identität aufbauen. Und die gehört es aus dem Bewusstsein zu räumen, um dann mitzubekommen, okay, ich bin all das, was ich jemals in Raum und Zeit erfahren habe, nicht. Das sind Erfahrungen über mich, das sind Erfahrungen, die der Körper gesammelt hat, aber das, was ich bin, ist ewig. Also da, das ist, ne, wir haben es vielleicht schon oft gehört in vielen spirituellen Kreisen, aber es gilt darum, dass wir es so tief zellulär aktivieren, die Rückerinnerung, dass es so ist, dass kein Aspekt unseres Seins mehr Zweifel daran hat. Und dann, wenn das stattgefunden hat, dass jede Zelle deines Körpers weiß, dass du unsterblich bist, weiß, dass du ewiges Seelenlicht bist, dann lebt es sich auf ganz andere Weise.
Das klingt sehr schön und gleichzeitig schon wie ein sehr, sehr hohes Ziel, wo ich so das Gefühl hätte, okay, viele von denen, die uns jetzt vielleicht zuhören und da eine praktische Brücke suchen oder brauchen, ja, was wäre da die praktische Brücke, erstmal dahin zu kommen?
Schau, die Seelenebene hat eine sehr hohe Schwingung. Der Körper hat im Vergleich, der physische Körper, eine sehr niedrige Schwingung. Und es gilt, die Schwingung der Seelenebene bis zu einem gewissen Grad runter zu reduzieren, dass sie übersetzbar ist, und zugleich die Schwingung des physischen Körpers hochzusetzen, dass sich die beiden in der Mitte irgendwo treffen. Das heißt, wir können auch ganz konkret von der physischen Ebene anfangen. Was esse ich? Wie trinke ich? Wie schlafe ich? Wie atme ich? Wie bewege ich den physischen Körper? Habe ich genug Sonnenlicht? Habe ich genug Bewegung? Atme ich bewusst in den unteren Bauchraum durch die Nase? Habe ich unverarbeitete Lebensmittel, die frisch sind, mit einer hohen, mit vielen Biophotonen drin, mit einer hohen Energiequalität, die da drin gespeichert ist? Wie ist das Wasser, was ich trinke? Ja, kommt das direkt aus der Quelle oder nehme ich das aus dem Wasserhahn? Das sind alles Faktoren, die auf die Schwingung des Körpers Einfluss nehmen. Und wenn wir da uns ein bisschen mit beschäftigen, mit diesen Themen, mit diesen konkret weltlichen Themen, und dann etwas optimieren, sage ich einmal, in der Ernährung, im Trinken, in der Atmung, in der Art, wie wir schlafen, dass wir einen bewussteren Schlafrhythmus finden, dass wir bewusster in die Schlafräume reingleiten, bewusster wieder aus den Schlafräumen rauskommen, dann verändert sich die Art, wie wir unseren physischen Körper erfahren. Und dann ist es nicht mehr so groß, der Schritt.
Ja. Wie sieht denn ein typischer Tag in deinem Leben aus? Also, was hast du an Routinen vielleicht noch oder hast du alle Routinen abgeschafft?
Ich habe einige Routinen, die auch mein System stabilisieren. Der Geist braucht keine Routinen, der physische Körper braucht Routinen, der braucht Wiederholungen, weil er über die Wiederholungen entspannt. Wenn es überhaupt keine Routinen mehr gäbe, dann kann das für den physischen Körper zu viel sein. Der Geist kommt klar damit, aber der physische Körper, um ja einfach in den Ruhemodus zu wechseln, vor allem rund um den Schlaf oder rund um eine spirituelle Praxis, wo es dann eher um die entspannenden Aspekte geht, da brauchst du eine Art von Wiederholung oder Routinen. Und ich habe das intermittierende Fasten, was ich praktiziere, das Intervallfasten, kombiniert mit dem Intervallschlafen. Das heißt, dass ich 2 bis 3 Mal am Tag schlafe, insgesamt so 4 bis 5 Stunden. Das heißt, dass ich nachts, also dass ich ungefähr um 8 Uhr schlafen gehe, ungefähr um 12 Uhr aufstehe, dann meinen Tag beginne, also um Mitternacht. Und dann meistens so, ja, entweder bis Mittag dann wach bin, dann Mittagsschlaf mache oder vielleicht morgens nochmal ein Schläfchen mache. Das heißt, ein dreigesplitteter Nachtrhythmus und hauptsächlich einmal am Tag was essen. Und das ist das, wie ich einen Großteil meiner Zeit gestalte, wenn ich für mich alleine bin. Wenn ich unter Menschen bin, wenn ich Seminare gebe oder wenn ich gerade im Umzug bin, dann esse ich auch mehr, dann schlafe ich mehr, dann ist das anders. Aber wenn ich mich energetisch hochtune, wenn es darum geht, meine geistige Arbeit zu machen, wenn ich ein neues Buch schreibe beispielsweise, dann mache ich das wirklich so fein getunt, dass ich zu einer bestimmten Zeit nur ganz bestimmte Sachen esse. Ich bin dann in einem ketogenen Essens-Fasten-Rhythmus einfach drin, weil über die Ketose die Energie ganz anders verarbeitet wird. Da reicht eine Mahlzeit am Tag vollständig aus. Wenn man im ketogenen Stoffwechsel ist, dann schläft man weniger, wenn man weniger isst. Und darüber kann man nachts in höhere Bewusstseinszustände kommen. Und so greift eins ins andere. Und dann führt das auch dazu, dass ich in den Nachträumen bewusster bin. Also ich kriege bewusst mit, wo ich unterwegs bin, wenn ich nachts schlafe und träume. Das heißt, dass da die ganze Art des Erlebens von Mensch sich dadurch verändert. Wenn man nicht standardmäßig so und so viel schläft und isst, sondern da ein bisschen mit den Variablen spielt und schaut, was passiert eigentlich, wenn ich den Energiekörper hochfahre. Und ja, einfach die Schwingung erhöht. Es macht was, es macht was anderes.
Intervallschlafen habe ich noch nie vorher gehört. Das ist heftig, ja. Du wirst dann auch selbst wach oder arbeitest du dann mit einem Wecker?
Nein, nicht mit dem Wecker. Nie mit einem Wecker. Wecker ist für mich Quälerei. Nein, nein, ich werd wach. Aber ich mache das schon seit über 10 Jahren inzwischen. Und wenn man sich mal anguckt, wie haben die großen Genies geschlafen? Wie hat ein Nikola Tesla geschlafen? Der hat nur eine halbe Stunde geschlafen. Und zwar, ich glaube, 6 Mal über den Tag, über die 24 Stunden verteilt. Oder 6 oder 7 Mal. Das heißt, dass er nur auf 3 Stunden Schlaf gekommen ist, aber immer nur eine halbe Stunde. Und dann war er wieder wach. Und das zeugt von einem unglaublich hohen Energiezustand, unglaublich hohen Bewusstsein, um das aufrechterhalten zu können. Und zugleich unterstützt dieser Schlafrhythmus das konstante, kontinuierliche Aufrechterhalten eines hohen Energiezustandes. Also nach meinem Gefühl, ne, gut, uns wird erzählt, ne, Ernährungspyramide, 80% Kohlenhydrate, möglichst viele Nudeln und Brot, ja, ist nach meiner Wahrnehmung nicht das Beste für unseren Emotionalkörper und Energiekörper, um nicht zu sagen, genau das Falsche. Und genauso auch mit den 8 Stunden Schlaf, möglichst durchschlafen, ist es nicht natürlich, ist es nicht normal, wenn wir in einem höheren Bewusstseinszustand sind, wenn der Körper schon ein anderes Energieniveau ist, dann schlafen wir höchstens 3 bis 4 Stunden und dann sind wir wieder wach und aktiv.
Faszinierend. Das muss ich mal sacken lassen.
Ja, bei ganz vielen in den Köpfen der Menschen, ich muss 8 oder 9 Stunden durchschlafen und wenn ich nicht durchschlafe, habe ich ein Schlafproblem. Muss ich Schlaftabletten nehmen oder sonst was? Nein, es ist völlig natürlich, dass wenn wir in einem höheren Energiezustand sind, dass wir nach 3, 4 Stunden wieder wach sind, manchmal noch 5 Stunden und dann einfach loslegen können.
Just heute Morgen hatte ich so den Fall, wo ich so dachte, so, oh, hast du 5 Stunden geschlafen, irgendwie viel zu wenig.
Aber das ist im Kopf.
Spannend, ja. Du sprichst ja auch, beziehungsweise ist es ja auch in deiner E-Mail-Adresse quasi inkludiert von einer neuen Erde. Was bedeutet das für dich konkret? Und ja, genau, erstmal so.
Es ist ein neues Bewusstsein vordergründig, ein Bewusstsein der liebevollen Verbundenheit, dass wir ein großer Organismus sind. Neue Erde bedeutet für mich, ich gebe mein Getrenntheitsbewusstsein auf und gebe die Idee auf, dass ich hier an der Grenze meiner Haut aufhöre und dass du an der Grenze deiner Haut anfängst, sondern ich spüre, das Bewusstsein der Energiekörper fließt durch unsere beiden Organismus hindurch, fließt durch andere lebendige Organismen hindurch. Und eine neue Erde sehe ich dann als realisiert an, wenn ich keinen Unterschied mehr mache zwischen dem Erdenkörper, sprich dem ganzen Erdenorganismus und meinem eigenen Organismus. Wenn ich fühle, der Baum ist genauso mein Körper, wie dieser Körper mein Körper ist, dann bin ich im Bewusstsein der Erde angekommen. Und die Urvölker waren in diesem Bewusstsein, die indigenen Kulturen waren, haben das so wahrgenommen, dass die Tiere eine Erweiterung ihres Körpers sind, dass sie sich mit ihrem Bewusstsein in den Adler einklinken können, um weit zu sehen zum Beispiel, oder andere Organismen wie eine Erweiterung des eigenen Körpers betrachtet haben. Und das ist ein Bewusstsein, nach meinem Gefühl kehren wir dort wieder zurück, wenn wir diese künstliche Zivilisation ein bisschen von uns abschütteln.
Hast du das Gefühl, dass wir so gesamtkollektiv betrachtet da schon auf einem guten Weg sind oder eher nicht?
Jein, es gibt Strömungen, wo ich sage, hier verändert sich etwas. Auch im Hintergrund, was vorbereitet wurde über die letzten Jahre und Jahrzehnte, da sehe ich, da passiert eine Öffnung und Wandlung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf der Oberflächenebene Chaos und Kriege und Zerstörung weiter zunehmen. Und das kann auch den Anschein erwecken, dass wir gerade in die nächste Selbstzerstörung reinmarschieren als Menschheit. Und es sind zwei gleichzeitige Dynamiken nach meinem Gefühl. Ein Teil der Menschheit, die noch im alten getrennten Bewusstsein verweilen und dort verharren, dort festhalten, für die ist es schwer und wird es auch noch schwer. Und für die sieht es dann so aus, als ob wir weiter in Richtung Abgrund marschieren. Das möchte ich direkt so deutlich formulieren. Für andere Menschen, die schon in anderen Bewusstseinsschwingungen unterwegs sind, die andocken können an höhere Felder, für die das alte Matrix-System bereits schon transformiert worden ist, emotional, energetisch, innerlich und vielleicht dann auch äußerlich. Für die wird es leichter und für die wird es dann auch sichtbar, ja, es gibt einen Weg, es gibt einen Ausweg und der ist auch zugänglich. Der ist für alle zugänglich, die bereit sind, was zu verändern. Also es ist nicht so, dass wir nicht die Möglichkeit hätten, was zu verändern, wenn wir es dann wollten. Nur meistens entscheiden wir uns für die Sicherheit und für die Gewohnheit, für unseren goldenen Käfig, anstatt den Sprung zu wagen ins kalte Wasser und was zu verändern.
Was ja so rein von unserer Evolution her betrachtet, ja durchaus sinnig war, ne? So für den physischen Körper.
Mit dem goldenen Käfig?
Naja, mit den Routinen und den Sicherheiten und
Ja, natürlich hatte das eine oder hat das eine Funktion für bestimmte Bereiche, aber es führt einfach nicht weiter. Also wir haben ja ein künstliches Gesellschaftssystem aufgebaut, was nur noch auf Sicherheit basiert. was nur noch auf Angst basiert. Und ich würde sagen, in früheren indigenen Kulturen waren wir viel weniger auf Sicherheit basiert, haben viel weniger nach Komfort gelebt beispielsweise, als wir es heute in dieser Gesellschaft tun. Also da fand schon eine gewisse Degradierung statt, ein Rückschritt Richtung Dekadenz, Richtung Behäblichkeit, Gemütlichkeit. Wir machen es uns bequem und wir brauchen nichts zu verändern und es kommt schon alles irgendwie gut. Auch in der Spiri-Szene sind solche Tendenzen manchmal wahrnehmbar. Und da einfach zu sehen, nein, wir haben einfach was aufzuräumen. Wir haben einfach den Hof zu kehren, zumindest unseren eigenen.
Du sprichst ja auch davon, dass du mit nicht inkarnierten Wesen in Kontakt bist. Wie weit ist da eine gesunde Herangehensweise wichtig, um sich da jetzt auch nicht zu verlieren?
Schöne Frage, danke dir. Wir sind alle mit nicht inkarnierten Wesen in Kontakt. Das ist nichts, was mich irgendwie besonders werden lässt oder wo ich spezielle Fähigkeiten hätte. Nein, wir sind das alle, nur die meisten von uns übersetzen das anders. Die meisten nehmen es eher zum Beispiel als innere Stimme der Intuition wahr. Häufig stehen nicht physische Wesen dahinter, astrale Wesenheiten, die als Unterstützer oder Guides beiseite gestellt wurden. Das heißt, wir haben alle diesen Zugang. Mal mehr bewusst, mal weniger bewusst. Wenn man sich dem jetzt bewusst widmet und bewusst in Kontakt geht und, sage ich mal, jetzt eine Channeling-Ausbildung macht beispielsweise und sich nur noch mit den geistigen Welten beschäftigt, dann kann es gut sein, dass man sich darin verliert. Und dass man das überbewertet und dass man die materielle Ebene unterbewertet und sagt, oh, was können wir von euch lernen? Ihr seid ja so viel weiter. Und nein, das stimmt nicht. Die sind genauso mit ihren Themen. Die sind zum Teil genau, natürlich haben die einen gewissen Überblick, der für uns aus der inkarnierten Perspektive schwerer ist. Aber zum Teil, weißt du, nur weil jemand gestorben ist, heißt es nicht, dass der erleuchtet ist. Und in den Traditionen, in den Channeling-Verbänden oder so wird das immer so dargestellt, oh, jetzt, ich habe einen Kontakt zu einem Verstorbenen, das ist dann besonders gut. Na, in den meisten Fällen ist der in einem Energiezustand, mit dem möchtest du dich eher nicht verbinden. Oder auch das, was wir früher auf diesem Planeten hatten, die Weisheit der Ahnen. Das hat früher funktioniert, wo das Bewusstsein gereift ist, wenn es älter wurde. Da funktioniert das Konzept der Ahnen und das, dass man seine Ahnen befragt, um gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Aber wenn ich sehe, wie mein Opa gelebt hat und wie mein Opa Entscheidungen getroffen hat, dann würde ich den nicht fragen, auch wenn der exkarniert ist, wie er das machen würde. Dann ist die Weisheit der Ahnen irgendwie nicht mehr so wirksam. Ja, und es ist in den meisten Fällen so, weil wir gerade in einer Entwicklung sind, wo einfach die neueren Generationen viel mehr mitbringen, als es die älteren Generationen im Bewusstsein hatten. Das heißt, ganz viel von dem, was die geistige Welt eigentlich zur Verfügung stellen könnte, haben wir Inkarnierten in der Regel alles schon da, alles zur Verfügung.
Wie kann das auch übersetzt aussehen für unsere Beziehungen, die wir so im Alltag haben? Wie verändern die sich unter dem Aspekt und wie sollten die geführt und gepflegt sein?
Unter dem Aspekt der geistigen Verbindung oder
Und auch der neuen Erde, ne?
Das ist ein großes Thema, wo wir sehr in die Irre geführt worden sind. Was Beziehung ist, wie es zu führen gilt, welche Verträge es zu schließen gilt, die dann offiziell die Liebe, ne, per Stempel und Briefsiegel dir besiegeln. Da ist so viel reingekommen, was so schräg ist und was nichts mit einem wahrhaftigen Miteinander auf Herzhöhe, auf Augenhöhe zu tun hat. Das heißt, für Beziehungen und Partnerschaften würde ich als allererstes den Schritt in die Natürlichkeit, ins Natürliche wieder empfehlen. Wie können wir auf ganz natürliche Weise den Rahmen unseres Miteinanders so stecken, dass es für uns stimmt? Nicht, dass es für die Gesellschaft stimmt, nicht, dass die Nachbarn neben uns ein möglichst gutes Bild haben, wie Ehe funktioniert. Ja, weil ganz viel wird in diese Richtung gemacht, dass der Schein nach außen gewahrt bleibt, aber nach innen lebt man aneinander vorbei. So, das heißt, individuelle Rahmensetzung für Beziehung, für Partnerschaft. Schauen, wofür bin ich in deinem Leben, wofür bist du in meinem Leben? Was sind die Lernaufgaben? Was ist das, was wir miteinander entdecken und entfalten wollen? Und wenn das klar ist, nicht nur auf physischer Ebene von dem, okay, du bist dafür zuständig und du da, sondern auch auf seelischer Ebene. Wofür ist deine Seele in manifestierter Form als dein Körper in mein Leben getreten? Du in Form von Devi, in Form der Göttin, und ich in Form von Deva, dem Gott, als Schöpfungsprinzip, als Urprinzip. Wenn wir das so verstehen, von der persönlichen Ebene etwas losgelöst, hin zur seelischen Ebene und dann von der seelischen Ebene sogar noch zur göttlichen Prinzipienebene, dann wird es ganz klar, okay, du verkörperst dieses Prinzip und dann bist du dafür da, dass ich dieses Prinzip des Weiblichen beispielsweise integriere in mein Leben, dass ich die fließenden Eigenschaften in mir entdecke, dass ich spüre, wie Aufnehmen geht, wie Hingabe geht. Das kann Mann von Frau lernen. Und da gibt es einfach sehr viele verschiedene Arten der Konstellationen, wofür eine Partnerschaft gut sein kann. Und das individuell aus einer seelischen Verbundenheit sich zu definieren, sich den Rahmen zu stecken und auch den Mut zu haben, aus gesellschaftlichen Schablonen auszubrechen und zu sagen, nein, wir leben das so, weil es für uns stimmt, egal was ihr über uns denkt. So. Das ist, glaube ich, diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen, das ist ganz wichtig, um sich im Miteinander zu finden.
Wenn du jetzt da auch Paare hast, die eben auch schon mit Kindern zu tun haben, dann ist ja da auch der Zeitfaktor ein ganz anderer, ne? Also ich kann mich natürlich mit meinem Partner, meiner Partnerin stundenlang auseinandersetzen, wenn Verantwortung und Verpflichtung jetzt in den Hintergrund rücken, ne? Aber sowas wie Kinder, die rücken ja nicht in den Hintergrund. Wie kann man sich da eine Ebene erschaffen, sich da wirklich auch auf die Seelenebene zu besinnen?
Aus der Praxis kann ich da nicht viel zu sagen, weil ich keine eigenen Kinder habe. Und doch würde ich mal ins Feld geben, dass idealerweise es so stattgefunden hat, dass man sich für ein Kind gemeinsam entschieden hat. Dass das eine bewusste Entscheidung war und dass man auch wusste, okay, das gehört zu diesem Rahmen dazu. Und dann gehört ein gewisses Commitment dazu. Dann gehört auch ein gewisses Lernen, sich selbst zurückzustellen dazu, um eben für eine gewisse Zeit in die dienende Haltung zu gehen. Gerade das Weibliche lernt das in dieser Zeit. Okay, ich kann jetzt gerade mich nicht um mein Schlafbedürfnis kümmern, wenn der Kleine schreit. Und ne, also dann lernt man, was Hingabe bedeutet. Und das ist etwas, was, glaube ich, Mann wie Frau dann in dieser Zeit lernt, sich zurückzustellen, die eigenen Bedürfnisse nicht mehr so wichtig zu nehmen und zu dienen, ganz konsequent der Seele zu dienen, dass die einen guten Start in diese Inkarnation hat. Und auch partnerschaftliche Sachen, ja, die treten dann in den Hintergrund zum Teil. Dann hat man nicht mehr so lange Zeit, emotionale Schattenarbeit oder Transformationsarbeit oder so zu machen. Nein, dann ist die Lernaufgabe für dieses Zeitfenster eine andere. Und wichtig natürlich ist, dass auch das ausgewogen ist, dass das nicht in ein übermäßiges Verhältnis kippt, Weil wenn man zu sehr in dem Vergessen seiner selbst ist und zu sehr in dem ich muss dienen und tun und machen und leisten, Prinzip Dienstleistung, dann lässt das das Kind nicht reifen. Dann lässt das das Kind auch nicht entwickeln. Also Mütter, die besonders gut alles für ihr Kind machen wollen, züchten sich in den meisten Fällen einen kleinen Egomanen ran. Und da ist es einfach gut, ein Gleichgewicht zu halten zwischen, ich tue mein Bestes, aber es ist mehr, wie ich halte den Entwicklungsrahmen und Raum, in dem das Kind selber wächst, selber seine Schritte tut. Die tue ich nicht für das Kleine. So, ich stelle die Bedingungen zur Verfügung, dass es alles hat, um gut in diese Welt zu kommen, aber oft sehe ich es, dass Mütter, die eigene Schritte nicht getan haben, dann ein Schuldgefühl haben und das dann besonders gut im Kleinen nachholen wollen. Also alles, was ich verpasst habe in meinem Leben, muss ich jetzt bei dem anderen, bei dem Kleinen dann besonders gut machen. Und das führt dazu, dass unbewusste Projektionen laufen, dass unbewusst auf der Leinwand des Kindes etwas abgearbeitet wird, was eigentlich das Thema im eigenen Leben wäre. Und das sorgt dann zum Beispiel zu Kodynamiken, dass Koabhängigkeiten zwischen Mutter und Kind entstehen. Und dann darf die Mutter ganz konsequent sagen, okay, ich bin jetzt nur dafür da, dass es wirklich aus sich heraus die Schritte tut und ich kümmere mich um meine eigenen Themen und versuche die nicht auf der Leinwand meines Kindes abspielen zu lassen.
Dankeschön. Ja. Was wäre so ein letzter Impuls von deiner Seite für diejenigen, die sich jetzt so inspiriert fühlen, dass sie da jetzt gleich am besten mit dem nächsten Schritt starten sollten oder könnten oder wollen oder wie auch immer? Was wäre da deine Empfehlung, wie der konkrete erste Schritt aussehen könnte?
Wenn wir es jetzt ganz konkret auf unser Gespräch runterbrechen, einmal eine Liste schreiben, was habe ich selbst in der letzten halben, dreiviertel Stunde über mich gelernt? Was ist mein Takeaway? Was von dem, was gesprochen wurde, hat mich inspiriert, hat mich zum Nachdenken gebracht? Und ein, zwei Punkte davon rauszunehmen und zu sagen, okay, mit denen möchte ich tiefer gehen, das möchte ich verwirklichen, das möchte ich in meinem Leben realisieren. Das heißt einfach, ja, ganz konkret zu schauen. Und in den meisten Fällen war es die Momente, wo man selber am berührtesten war, die irgendeinen Punkt getroffen haben und dann damit forschen gehen, meditieren, durch den Wald marschieren und sich ja reflektiv damit auseinanderzusetzen, sich mit anderen Menschen drüber auszutauschen. Hey, sag mal, wie siehst du das? Wie könnte man da eine neue Perspektive einnehmen? Das würde ich jetzt so als ersten Schritt den Menschen mitgeben. Und natürlich, ich habe ganz breites Angebot im Netz. Ich habe ganz viele freie Angebote. Ich habe Seminare, ich habe Bücher. Also von der Seite aus gibt es eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, auch mit mir weiterzugehen. Und ihr habt eure Angebote, die Menschen zu unterstützen. Und jeder darf einfach schauen, wie er aus sich heraus, weil das kann niemand dir abnehmen, der du gerade zuhörst, ne? Also immer in der Eigenverantwortung zu bleiben und zu schauen, wie nehme ich das als Inspiration heran, um konsequent meine Schritte zu gehen.
Dankeschön. Gibt es noch irgendetwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du dir im Vorhinein gedacht hast oder auch während unserem Gespräch, was du jetzt gerne noch loswerden wollen würdest?
Es ist schön, wie du bei dir bleibst, wenn du deine Fragen stellst. Es ist schön wahrzunehmen, wie du zuhörst, wie du aufnimmst, wie du mitgehst. Deswegen ein Danke an deine Frage, an den Raum, den du eröffnet hast, damit ich in dieser Weise das so in die Welt geben kann. Und ich glaube, dass wir durch viel durch sind und das Wesentliche gar nicht in den Raum der Worte kommen kann. Das Wesentliche In dem, was ausgetauscht wird, ist immer zwischen den Worten und überträgt sich energetisch.
So empfinde ich das auch. Ich danke dir total, dass du auf alles eingegangen bist, was ich so gefragt habe. Und ja, auch einfach für die Weite, die du mir auch erlaubt hast durch dein Sein. Dankeschön.
Gerne.